So, liebe Zuhörer, wenn ihr euch wundert, was war denn bei der letzten Folge los? Warum war denn der Jens mal laut, mal leise? Was war denn da los? Kriegen die das nie auf die Reihe mit dem Tonproblem?
Der Toningenieur wurde im Grunde genommen halt falsch instruiert. Und jetzt sieht er auch klar, tut gerade eben bei mir auch hier gestikulieren. Schau mal auf die Kurve hier, auf die Algorithmus, auf die Amplitude beim Ausschlag, nicht so laut, nicht so leise, naja.
Weil der Jens hat nämlich jetzt, der hat vorher nur ein ganz normales Mikrofon gehabt und hat jetzt ein Kondensatormikrofon, was ich die ganze Zeit habe. Hat gesagt, machen wir beides, weil wir hatten so Tonprobleme und der kann damit noch nicht so richtig umgehen, Jens.
Nee, es kann natürlich auch sein, dass ich immer am Gestikulieren hier drüben merke, dass ich lauter, leiser werden soll. Also ich kann mein Gegenüber nie zufriedenstellen. Es ist halt so, wie es ist.
In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Folge 129 vom Podcast Musikgeschichte. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Genau, ein herzlich willkommen, 129. Ihr merkt schon, die nächste Null klopft langsam aber sicher bei uns an. Aber wir sind erstmal Folge 129.
Genau, und da sind wir in den 90ern und wir sind im Jahr 97, um genau zu sein, am 12. Juni. Wir waren bereits zweimal im Jahr 97, einmal in der Folge 5, einmal in der Folge 77. Und wenn ihr wissen wollt, welche Songs wir dort gemacht haben, dann schreibt der Conny eine E-Mail oder hört euch einfach mal diese Folgen an.
Ja, der liebe Marcel, 12.06.97. Auch schon wieder einige Zeit her. Wie lange ist es her? Du kannst ja immer gut rechnen.
Viel zu lange. Viel zu lange.
Ja, das wird dann halt auch ein bisschen schwieriger mit zunehmendem Alter.
Da war ich 18 Jahre, war ich da.
Ja.
Verdammt mich nochmal.
Ja, dann wirst du ja rechnen können, wie lange das nun her ist.
27 Jahre.
27 Jahre. Da könnt ihr gleich ausrechnen, wie alt hier mein Gegenüber jetzt hier ist. Auch ganz schön alt.
Also ich kenne ja jemanden, der nächstes Jahr 50 wird. Da bin ich noch weit davon entfernt.
Ich kenne den nicht. Naja. Jedenfalls gab es da auch Charts an dem Tag. Gab es da auch Charts an dem Tag?
Es gab Charts an dem Tag. Warte. Auf Platz 3 waren Rammstein mit Engel. Das war der erste große Charterfolg. Dann war auf Platz 2. Was denkst du, was damals auf Platz 2 war? Gib mal einen Tipp ab.
Ich weiß es. Ich
Ach, du weißt.
Ich habe es ja vor mir stehen.
Warum schreibst du das mit ab, wenn das meine Folge ist?
Nein, ich schreibe es mit ab, um dir quasi als Soufflöse auch mal zu helfen.
Members of Mayday
wenn
Sonic.
Wenn du es einfach vergessen hast, ja.
Members of Mayday Sonic Empire. Du stellst mit live von vornherein, dass ich das vergesse.
Nein, das kann ja auch mal passieren. Ja. Im Übrigen glaube ich, Members of Mayday Sonic Empire hatte, glaube ich, auch schon Platz 1 errungen in dem Jahr. Ist halt zu dem Zeitpunkt Platz 2 gewesen, aber ich glaube, die waren auch mal Platz 1.
Und auf Platz 1 waren Nana und Lonely. I'm lonely, lonely.
Bitte nicht singen.
Lonely.
Aufhören.
Gut, dann ist es halt so. So, lieber Jens, darf ich jetzt in meiner Folge einfach machen, was ich will? Oder rätschst du mir jetzt wieder rein und erzählst mir, was ich zu tun habe?
Ich lehne mich einfach ein bisschen zurück und höre mir jetzt deine zwei Songs hintereinander einfach mal an.
Beide Songs sind hintereinander
weg?
Genau. Okay, haben wir noch nie gemacht.
Und, dann das machen wir heute mal so, 129. Also ihr könnt jetzt meinem lieben Freund Marcel lauschen, was er rausgesucht hat. Ich versuche zwischendrin natürlich auch zu erraten, zu gucken, ob irgendwas dazwischen zu quaken ist. Aber dann hören wir jetzt mal beide Songs von dir.
Okay, dann fange ich an. Der Song, den ich hier habe, ist ein Meilenstein der deutschen Chartgeschichte. Absoluter Meilenstein. Platz 7 am Tag. Charteinstieg am 17.03.97 auf 18. Chartausstieg 28.07.97 auf 62. 20 Wochen in den Charts. Platz 1 in Deutschland, Platz 3 in Österreich und in der Schweiz. 2 Millionen verkaufte Tonträger. Und der Künstler war für seine oder die Band oder sonst wer, war für seine Art und Weise das erste Mal, dass in dieser Konstellation auf Platz 1 in Deutschland stand. Also es war sozusagen, der Künstler hat mit dem, was er gemacht hat, war das allererste Mal, dass jemand auf Platz 1 mit dem, was er gemacht hat, auf Platz 1 in Deutschland in den deutschen Singlecharts stand. Und ich habe drei komplette Alben. Habe ich da und höre die auch ab und zu immer noch. Ist auch sehr gerne in meiner Spotify-Playlist drin. Und ja, Echo für Künstler National, Support Act für Michael Jackson und die Fugees. Ja, also die Vita liest sich wie das Who is Who. Teilnehmer Global Warriors, Jury, Casting Show, Popstars. Da sind übrigens dann später die Preluders rausgekommen. Aus der, wo der Künstler in der Jury saß. Debüt als Schauspieler in dem Film Anatomie. Also unzählige Erfolge. Leider von der Bildfläche verschwunden. Ist ab und zu noch ja in der High Society zu sehen, aber leider nicht mehr musikalisch in den Charts vertreten. Und ja, bitte jetzt, komm, mehr sage ich jetzt nicht. Und das war, wie gesagt...
Was hat er denn für eine Richtung gemacht? Wenn du das heute rückblickend...
Rap.
Ein Rap-Künstler, der Deutschrap gemacht hat, in dem Falle wahrscheinlich, als Solokünstler. 1997. Schwierig. Oli P. wird es nicht sein. Oli P.?
Nein.
Nee. Ein Deutschrap, wobei natürlich, das ist eher ein Schlag ins Gesicht für die, die halt Deutschrap hören oder so, wenn ich sage Oli P. So, und es ist ja aber auch so, dass derjenige später Kontroversen ausgelöst hat? Nee.
Ja, einige Kontroversen. Also sowohl musikalisch rechtlich als auch High Society-mäßig, also waren einige Kontroversen verwickelt, beziehungsweise ich würde es nicht als Kontroversen bezeichnen. Es gab einen Song mit einem Kraftwerk-Sample und der ging 4-3 Mal vor das BGH. Also bis vor das BGH ging das Problem. Und im privaten Bereich waren Liierungen sozusagen, waren da sehr populär. Wurden sehr viel in den Gazetten sozusagen diskutiert.
Also mir fällt ja im Grunde genommen hier dieser entsprechende Labelchef ein, aber dass der ein Nummer 1-Hit hatte, vielleicht mit irgendeiner Formation, Band zu dem Zeitpunkt, wie nannte sich denn dieser Labelchef, der dann auch von Stefan Raab eine gewinkt bekommen hat, ist das der?
Der hat Stefan Raab eine gewinkt.
Oder der hat Stefan Raab eine gewinkt. Schlimm. Mir fällt es, also sagen wir, ich überlege halt für einen Moment. Ich habe auch ein Bild vor Augen. Und der
Jürgen weiß es schon.
Ja. Ich habe quasi auch diese Schlagzeile, wo wie gesagt, Stefan Raab dort inne.
Du bist auf dem richtigen Weg, aber auf dem falschen. Sag ich das, wie du bist richtig, aber falsch.
Egal, jetzt hören wir einfach rein.
Wir hören rein. Sabrina Settler, also du warst schon auf dem richtigen Weg, der falsche Künstler, du liebst
ja,
mich nicht.
Ja, du liebst mich nicht, Sabrina Settler. Die ganze Zeit habe ich an einen Herrn gedacht, für einen Moment. Ich hatte Sabrina Settler auch so einen Blick gehabt hier.
Und das Besondere an ihr war, sie war die erste Künstlerin, die es geschafft hat, mit Rap-Musik den Platz 1 der deutschen Charts zu erobern. Das war das Besondere in dem Moment. Sie war auf Platz 1, du liebst mich nicht. Und das war vorher noch keiner Rap-Künstlerin innerhalb von Deutschland, war das gelungen. Und das war so das Besondere. Und jetzt kommt ein bisschen Information. Sabrina Settler, geboren am 10. Januar 1974 in Frankfurt am Main, ist eine deutsche Rapperin und Schauspielerin. Sie hat mehr als 2 Millionen Tonträger verkauft und ist die erste Rapperin mit einem Nummer 1 Hit in den deutschen Singlecharts. Sabrina Settler wurde als Tochter indischer Einwanderer in Frankfurt am Main geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in bürgerlichen Verhältnissen in den Taunus Vororten Bad Soden am Taunus und Schwalbach am Taunus. In der Oberstufe an der Frankfurter Liebigschule lernte sie den späteren Mitbegründer des Labels Pelham Power Productions 3P, Thomas Hoffmann, kennen. Dieser ermutigte Settler 1993 nach einer spontanen Performance zu Dr. Dre's Nothing But a G-Jang auf der späteren Rödelheim-Hartreim-Produktion, wenn es nicht hart ist, zu rappen. Sie brach das Studium der Betriebswirtschaftslehre ab und unterzeichnete einen Plattenvertrag bei 3P. 1995 erste Single mit dem Pseudonym Schwester S. Hier kommt die Schwester. Durchbruch mit der Erfolgssingle, ja klar. Februar 95 Debütalbum Sklar, Platz 11 der deutschen Albumcharts. Echo für Popkünstlerin national. Beim Radiosender 96 beim Radiosender HR3 eigene Hip-Hop-Sendung. 97 dann das zweite Album unter ihrem richtigen Namen, die neue S-Klasse. Platz 10 der Albumcharts. Im gleichen Album auf Tour und Support-Act für Michael Jackson und die Fugees, ebenso Auftritt bei Rock am Ring. Eine weitere Echo wie auch einen Kometen als Künstlerin national. 98 wurde sie von den Lesern der Bild-Zeitung zur erotischsten Frau des Jahres gewählt. 99 war Settler unter anderem auf der Fateless-Single Bring My Family Back zu hören. ihre Single Frei sein veröffentlichte sie im selben Jahr mit Xavier Naidoo. 99 erschien schließlich Settlers drittes Studioalbum aus der Sicht und mit den Worten von. Die Platte erreichte Platz 3 der Albumcharts und brachte Settler ihren dritten Echo ein. Anschließend veröffentlichte Settler mit Alles dem mit Xavier Naidoo eingespielten Titelsong zum Kinoerfolg Anatomie einen Top-20-Hit. Im Jahr 2000 ging sie auf Tour unter dem Titel Aus der Sicht und mit den Worten von Tour. Das im November 2003 veröffentlichte Album Subs erreichte Platz 11 in den deutschen Charts und brachte mit Ich bin so, Liebe, Baby und mein Herz 4 erfolgreiche Singles hervor. 5 Alben bis 2007 veröffentlicht. 2000 dann Debüt als Schauspielerin in dem Film Anatomie. Mitglied in der Jury Casting Show Popstars für die Brothers, hat teilgenommen bei den Global Warriors. 2020 Teilnahme bei Let's Dance, in der zweiten Sendung leider raus. 2023 hat sie im Tatort mitgespielt und jetzt reden wir mal über die 97er-Single Nur mir. Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und dem Produzenten von Sabrina Moses Pelham. Zweimal beim BGH in Verhandlung. In dem Lied gibt es ein zweisekündiges Sample in Dauerschleife aus dem Song Metall auf Metall von Kraftwerk. Kraftwerk klagten auf Unterlassung und bekamen von den Hamburger Gerichten Recht. Nachdem das BGH das erste Urteil des Oberlandesgerichts OLG Hamburg im Jahr 2008 noch wegen einer fehlerhaften und unklaren Begründung aufgehoben und die Sache zurückgewiesen hatte, Urteil vom 20. November 2008, bestätigte das Oberlandesgericht seine Entscheidung. Gegen diese Entscheidung legte Pelham Verfassungsbeschwerde ein, da der BGH habe die Freiheit der Kunst unangemessen berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht nahm die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an und beschäftigte sich damit laut dem Vorsitzenden des Ersten Senats, Ferdinand Kirchhoff, zum ersten Mal in seiner Geschichte mit verfassungsrechtlichen Fragen des Urheberrechts. In seiner am 31. Mai 2016 verkündeten Entscheidung hob das BFERFG die Entscheidung des BGH auf. Dieser habe die Reichweite der Kunstfreiheit verkannt. Der Einsatz von Samples sei eines der stilbringenden Elemente des Hip-Hop. Zudem sei das Kriterium der Nachspielbarkeit untauglich. Im Beschluss vom 1. Juni 2017 setzte der BGH das dortige dritte Verfahren zunächst aus, um europarechtliche Aspekte des Rechtsstreits im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens durch den EuGH klären zu lassen. Am 30. April 2020 entschied der Bundesgerichtshof, dass Pelham die Sequenz nicht hätte nutzen dürfen, da sie nicht verändert wurde und auch ohne weiteres wiedererkennbar war. Also das war damals ein riesengroßes Ding. Damals ging es um Sampling und was nicht alles. Ich hoffe, man kann mich jetzt wieder verstehen. Ich war ganz schön leise, aber irgendwas ist hier faul heute. Jedenfalls Sabrina Settler, du liebst mich nicht. Ich fand das Album damals mega geil. Ich finde es schade, was dann aus Xavier Naidoo geworden ist. Das war damals eine richtige Dynastie, die da losging. Sabrina Settler, Xavier Naidoo, Illmatic, Bruder Sven, was da alles ging. Das war eine riesengroße, also da habe ich mich auch noch für Hip-Hop interessiert.
Das staune ich wirklich für einen Moment. Da hast du dich noch für Hip-Hop interessiert.
Da habe ich auch die ganzen Alben noch da. Also das war ich noch. Ich habe noch Illmatic, das Album habe ich alles noch da. Ich habe auch Bruder Sven, das Album habe ich noch da, 3P. Ich finde die und Sabrina Settler habe ich die ersten drei Alben habe ich komplett da und ja, ist für mich eine tolle Sache, finde ich total cool.
So, ich habe Sabrina Settler das erste Album auf Minidisc, auf MD, für die, die es gar nicht mehr kennen, dieses kleine Medium, wo man halt aufnehmen konnte.
Finde ich schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat.
Naja, so mein lieber Freund, du wolltest weitermachen.
Achso, ich mache
also,
ach so,
du bist Entschuldige. Ja, da hat er schon wieder weggelegt, seine Zettel hier. Weil wir durchbrechen heute mal die entsprechende, und er greift mir wieder ins Mikrofon, weil ich bin zu laut und dann bin ich wieder zu leise und dann bin ich wieder zu laut und dann bin ich wieder zu leise und wieder zu laut. Und jetzt darf er erzählen Nummer 2,
ich bin auf Platz 27 am Tag. Charteinstieg 31.03.1997 auf 68. Letzte Chartpositionierung am 5.01.2024 auf 86. 28 Wochen in den Charts. Platz 14 in Deutschland, Platz 16 in Österreich, Platz 13 in der Schweiz, Platz 2 in UK, Platz 2 in Italien, Platz 1 in Frankreich, Platz 1 in Belgien. Es ist Musik, ja, die kommt im Eurodance. Also es ist ein klassischer Eurodance-One-Hit-Wonder.
Ich habe es gerade gehört, da gab es nochmal eine Platzierung später, oder?
Ja, jetzt im Jahr 24 war es nochmal in den Charts und zwar am 5.01.24 auf 86. Also war die letzte Chart-Notierung.
Ja, schon klar. Also 24 war das nochmal da. Also Cascada haben wir ja gehabt, wird es nicht gewesen sein.
Wer weiß.
Die hatte ja quasi nochmal ihren ihren Frühling, aber Cascada haben wir ja schon mal gehabt. Da ist ja die goldene Regel, was wir schon gehabt haben, für einen Moment erstmal nicht wieder.
Wer weiß, vielleicht habe ich die goldene Regel gekippt.
Na, glaub schnell. Wir hören mal rein.
Na, dann hör mal rein. Du wirst dich so ärgern, wenn du... Ach Mensch, Jens. Ich bin traurig. So ein Song, wenn du den heute auf der Tal reinmixst, auch in moderne Runden, sagen wir mal, in Songs aus den 2020ern und später, wenn du den da reinmixst, geht die Tanzfläche trotzdem steil.
Du solltest das ja nochmal sagen, Gala und Feed from Desire.
Das hätte ich doch schon gesagt.
Na, hättest du schon gesagt? Okay, ja, Jens, alles gut.
Mach dann immer so ein Theater da drum.
Also mir persönlich gefiel ja damals Let the Boy Cry noch besser. Naja, also erzähl mal was über Gala und Feed from Desire.
Gala, geboren am 6. September 1975 in Mailand. Als Gala Rizzato ist eine italienische Sängerin. Gala Rizzato wuchs in Mailand auf. Ihr Vorname bezieht sich auf Gala Edula Dali, die Muse von Salvador Dali. Mit 17 Jahren ging sie nach New York, um dort an der Kunstakademie zu studieren. Machte sich als Fotografin einen Namen. Ein italienischer DJ verschaffte ihr im Gegenzug für eine Fotografie einen Plattenvertrag. 96 dann die Aufnahme von Freed from Desire. Europaweiter Hit. 6 Millionen verkaufte Singles. Weltweit. Gala wurde 98 in Großbritannien als beste Künstlerin mit dem CUFA-Verleihung ausgezeichnet.
Was heißt das?
Celebration of Female Artists.
Okay.
Im selben Jahr erhielt sie die Best Dance Video Auszeichnung der MOBO Awards, Music of Black Origin. Während im Rest von Europa das Interesse schnell nachließ, konnte sie mit Let a Boy Cry und Coming to My Life in Belgien und Südeuropa an den Erfolg anknüpfen und weitere Nummer 1 Platzierungen erreichen. Das Ende 1997 veröffentlichte Album Coming to My Life blieb aber deutlich hinter diesen Platzierungen zurück. Danach nahm sie der Prince-Manager Steve Fognoli unter Vertrag, doch weitere Erfolge blieben aus. Steve Fognoli starb 2001 unerwartet. Sie verlor ihren Plattenvertrag und kehrte nach New York zurück. Trotzdem produzierte sie weiter Musik und trat weiter auf. 2005 hatte sie mit Faraway in Frankreich einen letzten kleineren Charterfolg. Das Lied wurde außerdem in den USA in einem TV-Werbespot genutzt. Mehr als 10 Jahre nach ihrem letzten Album veröffentlichte Gala 2009 über eigenes Label Matriarchy Records das Album Tough Love und 2012 die Single Lose Yourself in Me. 2013 gab es dann ein Cover von Frida Gold. Liebe ist meine Rebellion. Bei der Europameisterschaft 2016 wurde das Lied abermals bekannt. Wir reden von Gala Freed from Desire. Als Gesang der nordirischen Fußballfans mit der Textzeile Will Grigson Fire. Außerdem ist das Lied seit der PDC World Darts Championship 2017 zur inoffiziellen Darts-Hymne geworden. Und seitdem bei jeder PDC-Veranstaltung zu hören. Gala Freed from Desire.
So, liebe Kinder, gebt fein Acht. Marcel hatte euch was mitgebracht. Und wenn ihr das so schön findet, dass er immer mit seiner Märchenstimme hier rein zelebrieren sollte und nicht immer so wegrattert seinen Text, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt uns gerne, dass ihr da mehr folgen könnt, wenn er quasi so richtig so reintaucht in seine Welt. Genau.
Und damit, mein lieber Jens, kommen wir zum sogenannten Soundschnipsel.
Da bin ich mal gespannt.
Wir sind auf Platz 4 in Deutschland am 26. März 1990. Ich werde dazu mein Handy entsperren, werde die App Spotify öffnen und werde dann direkt hier ins Mikrofon für den Jens spielen die ersten 9 Sekunden. Bitteschön. Das war schon zu viel.
Ich hätte das schon herausgefunden, nur an diesem Geräusch am Anfang. Und zwar Sandra und Hiroshima.
Das hat der Jens toll erraten. Und damit, lieber Jens, würde ich an dich übergeben, dass du deine 2 Songs zur Interpretation bringst.
Ja, ja. Freunde des Lichts, ich bin jetzt nicht mit der Märchenstimme, ich muss jetzt selber gucken, dass ich auch ein bisschen lauter bin, dass ihr mich dann auch gut hier hören könnt. Platz 85 und gleichzeitig auch die Höchstposition.
Fantastisch.
Chartanstieg 26.05.97 auf Platz 97. Letzte Chartposition 14.07.1997 auf 99. 8 Wochen in den Charts. Meinung von den Freunden aus den Bergen. Fast noch das Beste von denen. Für einen Sommersong gut. Einheitspreis-Sound aus dieser Zeit Ende 90er. Jetzt tut er wieder das Mikrofon mir wegnehmen. Erst bin ich zu leise, dann zu laut, dann zu leise, dann zu laut, dann zu laut und dann zu leise. Also Einheitspreis-Sound aus dieser Zeit Ende der 90er. Eine noch bessere Modern Talking-Version. Sehr cooler Dance-Ohrwurm. Gute Nummer, der Refrain macht Laune, die Strophen nicht weniger interessant. Über 24.000 Spotify-Follower, über 178.000 Spotify-Plays. Was könntest du dir vorstellen, wen ich hier habe?
Eine Band.
Genauer, fällt dir irgendwas ein oder nicht?
Ich tendiere, wobei ich der Meinung bin, beziehungsweise es wäre typischer Jens-Move sozusagen, typischer Jens-Move dahingehend, dass diese Band deutlich erfolgreichere und bessere Hits hatte und du nimmst halt diesen Schweine, das Schweine-Hit.
Nein, das ist keine Unterstellung hier.
Deshalb, liebe Zuhörer, hören Sie jetzt und wenn ich recht habe, dann wird es so sein, hören Sie jetzt, He's Hunter and the Pleasure Company. Hören wir einfach rein.
Hören wir mal rein. So, liebe Freunde, er hat es fast richtig. Heath Hunter and the Pleasure Company, Walking on Clouds.
Ach, Walking on Clouds, entschuldige. Genau. Aber zumindest.
Also ein bisschen in Wolken spazieren. Heath Hunter ist ein britischer Reggae-Sänger mit jamaikanischen Wurzeln. Lebt in Kalifornien jetzt. Bekanntes Lied ist Revolution in Paradise. War Platz 12 in Deutschland 1996. Wurde an der London Contemporary Dance School zum Choreografen ausgebildet. Größte Erfolge 96 bis 98, höchste Chartplatzierungen in Finnland. Im Album Love is the Answer, 11 Wochen Platz 11 und 3 Singles waren in den Charts vertreten. Unter anderem Master and Servant, 1996 Platz 8. Nach längerer Pause gab es eine Neuaufnahme, Revolution in Paradise. Und der wurde dann auch im Film Coronado verwendet. 2004 veröffentlichte ein Album Urban Warrior. Mit Single Trench Town, Zusammenarbeit mit Söhnen von Bob Marley, kommerziell aber leider ohne Erfolg. Mehr gibt's zu diesem Heath Hunter nicht zu sagen, außer dass ich persönlich ihn auch in den 90er Jahren, als er on top mit dabei war, auch wir hatten ihn in Großenhain bei einer Veranstaltung. Also so richtig schön Eurodance und ich finde auch dieses Album sehr erfrischend, habe ich quasi auch noch da.
Und bevor der Jens seinen zweiten Song zum Besten bringt, hat der Marcel für euch die Geschichte mitgebracht. Wir sind am 11. Juni 87 in Großbritannien. Das britische Unterhaus hat ein völliges Verbot für kleinkalibrige Handfeuerwaffen beschlossen. Damit hatte es die Konsequenz gezogen aus dem Massaker von Dunblane. Vom 13. März 1986 bei dem Massaker hatte ein Amokläufer 16 Schulkinder und eine Lehrerin umgebracht. 28. Juni 1997 im Düsseldorfer Rheinstadion hatte vor 60.000 Zuschauern ein Jubiläumskonzert der Gruppe Tote Hosen stattgefunden. Dabei war ein 16-jähriges Mädchen im Getränke vor der Bühne zu Tode gekommen, worauf die Rockband das Konzert unterbrach. Auf Anraten des Einsatzleiters der Berufsfeuerwehr spielten die Toten Hosen ihr Konzert zu Ende. Es sollte eine Panik verhindert werden. Und 28. Juni 97, Mike Tyson war beim Kampf um die Schwergewichtsweltmeisterschaft in Las Vegas disqualifiziert worden. Der Grund, er hat in der dritten Runde seinem Gegner Evander Holyfield zweimal ins Ohr gebissen. Das zur Geschichte aus dem Jahre 97. Und damit kommt der Jens zu seinem zweiten Song.
Ja, ich komme zu meinem zweiten Song, Platz 60. Charteinstieg am 10.02.97 auf Platz 84, letzte Chartposition 16.06.97 auf 63, Höchstposition Platz 13 eine Woche lang am 31.03.97 und 19 Wochen in den Charts. Schweiz Platz 18, Österreich 32, Frankreich 29, Niederlande Platz 15, Platz 14 in Belgien, Platz 2 in Schweden, Platz 3 in Finnland, Platz 4 in Norwegen, Platz 7 auf der Insel, Platz 64 in Australien und in Irland, Platz 24. Hier gibt es wieder Meinungen von Schweizer Hitparade, also hitparade.ch. Das finde ich cool. Entspricht eigentlich nicht meinem Geschmack, ist aber doch recht spektakulär produziert. Ich weiß nicht so recht. Verfügt über einige ganz starke Passagen, aber gesamthaft doch nicht so das Gelbe vom Ei. Primitive Klauerei, geiles Cover, Musik auf höchstem Niveau, der Inbegriff der Hintergrundmusik, die läuft, wenn jemand eine extreme Sportart ausübt, nervt. Über 370.000 Spotify-Follower und über 13 Millionen Spotify-Plays. Hast du eine Idee?
Ich habe eine Tendenz, weil du hast gesagt Neuseeland. Also ich habe Songs durchgeguckt und es waren zwei Songs, die weltweit wirklich so durchgeknallt haben. Das war, ich renne hin und her. Ist das, darf ich eine Frage stellen? Ist das mehr Pop oder ist das mehr elektronische Musik?
Es ist mehr elektronische Musik.
Dann würde ich tendieren zu Apollo 44.
Ja, und da hat er auch wieder mal recht. Und wir hören mal rein.
Kurz bevor du loslegst, damals, zu der damaligen Zeit, habe ich diesen Song für unspektakulär und nervig empfunden. Aber desto mehr ich mich mit Musik beschäftigt habe und desto mehr man sich mit elektronischer Musik beschäftigt hat und desto mehr ich auch im Bereich DJing unterwegs war, das war so meine Zeit, wo ich angefangen habe, hat man da doch diesen Song mit anderen Augen gesehen. Das muss ich jetzt so ganz ehrlich dazu sagen.
Ja, wir sind bei Apollo 440 in Talking About Dub. Also ich fand ihn damals schon sensationell. Apollo 440, britische Musikband der elektronischen Musikrichtung Big Beat. Die Stilrichtung elektronisch ist eine Stilrichtung der elektronischen Tanzmusik, die im Wesentlichen auf Breakbeats aufgebaut ist. Begriff Mitte der 90er Jahre von der britischen Musikpresse geprägt, um Musik von Chemical Brothers, Fatboy Slim, Propellerheads und Prodigy zu beschreiben. Und dazu gehörte halt auch Apollo 440 mit dazu. Apollo 440 vermischen klassische Rock-Elemente mit denen des Elektrosounds. Gründung der Band durch Howard, Toningenieur, und Trevor Cray, gelernter Pianist, plus Gitarrist Noko 1990, brachen bei der Komposition alle Regeln bekannter Musikstile. Erfolg war unter anderem auch Krupa 1996, gewidmet im Übrigen dem Musiker Gene Krupa, war amerikanischer Jazz, Big Band, Schlagzeuger und Bandleader, berühmt für sein energiegeladenes Spiel. Ihm ist im Übrigen zu verdanken, dass lange Drum-Soli populär wurden. Er war der erste Star des Schlagzeugs, also der Gene Krupa. Und da gab es, wie gesagt, diesen Song, nannte sich Krupa 1996. Dieser Song Krupa ist auch heute noch bekannt, da lange Zeit im Abspann der Fußballsendung Run in Sat.1 lief. Und auch bekannt ist der Song Stop the Rock, war neben Sellout von Real Big Fish Titelmusik für FIFA 2000. Durchbruch der Band mit der hier rausgesuchten Single 1997, And Talking About Dub, aus dem Album Electric Ride in Blue. Song ist eine Bearbeitung, weil ich nicht wusste, von Van Halens Song Ain't Talking About Love. Kommerziellen Durchbruch mit 1999 erschienenem Album Getting High on Your Subly. 2000 Veröffentlichung Soundtrack für Drei Engel für Charlie als Maxi-CD. 2011 EP A Deeper Dub und 2012 Studioalbum The Future What It Used to Be. Waren als Download verfügbar, nur in Polen gab es das offiziell als CD. Insgesamt hat Apollo 440 zweimal Gold innerhalb der Zeit erlangt. Ich finde, das ist zeitlose Musik, Apollo 440.
Das ist so ein Song, der mit der Zeit immer besser wird, finde ich persönlich.
Ja, und da wir uns langsam aber sicher dem Ende nähern, kommt natürlich jetzt nochmal das Endquiz.
Okay.
Im Jahr 1997 verunglückte Prinzessin Diana leider tödlich. Zur Trauerfeier der Königin der Herzen spielte Elton John eine passende Version von Candle in the Wind, welche auch als Maxi-CD veröffentlicht wurde. Wie viele Exemplare davon wurden weltweit verkauft? 1, 11 Millionen, 2, 4,5 Millionen, 3, 24 Millionen oder 4, 37 Millionen?
Ich weiß, das ist die erfolgreichste Single aller Zeiten oder sowas. Zumindest von Elton John. Was war das dritte?
24 Millionen.
Nee, so viel war es nie. Ich würde sagen, nochmal von vorne, 11 hast du gesagt? 11?
11, 4,5, 24 oder 37.
Oh, doch. Dann gehe ich mal auf A, 11.
Falsch. 11 Millionen wurden allein in den USA verkauft. 4,5 Millionen allein in Deutschland. Und 37 Millionen wurden weltweit
stark
verkauft. Und ist nach wie vor die am meisten verkaufte Single der Welt. Nämlich Candle in the Wind. 97 hat erlangt 130 Mal Platin und 2-mal Diamant. Und die Erlöse gingen an den Diana Princess of Wales Memorial Fund.
Verrückt.
Soweit also zum Endquiz.
Gut, Freunde, das war Folge 129. Wir gehen straff. Also nächste Folge ist ja schon wieder Jubiläum. Und unser Gast hat auch schon so gesagt, also das geht schon los. Und diesmal haben wir einen Gast, da kommt ihr nie drauf. Also da bin ich gespannt, was da am Ende rauskommt.
Und was da rauskommt, hört ihr in der nächsten Folge. Und muss ich selber nochmal kurz schauen. Ja, diese Folge ist ja dann auch bald.
Alter, was war das jetzt für eine Aussage?
Nein, ich musste nochmal kurz schauen. Also unsere Folge, die ja dann kommt mit unserem Stargast, das ist sozusagen noch als vorfristiges Weihnachtsgeschenk, ja. Also in dem Falle freuen wir uns darauf, dass wir euch musikalisch noch eine Nuller-Folge kurz vor der Bescherung unterm Weihnachtstisch legen können. Deswegen muss ich nochmal kurz nachschauen.
Genau, vielleicht gibt es noch mehr Weihnachtsgeschenke, egal. Liebe Zuhörer.
Aber nur, wer brav war, ne?
Es war schön, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt. Wir haben uns sehr gefreut. Jens, ich hatte mich wahnsinnig gefreut, wieder mit dir musikalische Anekdoten auszutauschen, mit dir zu philosophieren, Musik zu hören und in Erinnerung zu schwelgen. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Und ich dachte ja, ich kriege jetzt noch einen Textteil von Elmatic hier zum Schluss hier, von so einem entsprechenden Freak hier von Elmatic zum Schluss. Aber naja, ihr könnt vielleicht noch hoffen, vielleicht gibt es ja noch was hier von meinem Gegenüber. Ich sage auf alle Fälle eine schöne Zeit, schöne Weihnachten und man hört sich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.